Herzlich willkommen, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein ganz spannendes Thema. Es geht nämlich um psychedelische Substanzen, aber in Verbindung mit Yoga. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
Herzlich willkommen, lieber Jörg, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
Ja, hallo Jule, danke für die Einladung.
Ja, heute, wir lachen schon so ein bisschen, weil heute haben wir ein ganz spannendes Thema, also auch so ein kleines Tabuthema vielleicht. Aber bevor wir dazu kommen, sag uns doch vielleicht nochmal ganz kurz, wer du bist.
Ja, mein Name ist Jörg Boneru, ich komme aus Köln, bin hier Yogalehrer, Atemcoach, auch mit einer eigenen Pranayama- und Breathwork-Ausbildung. Ich mache vieles auch im Feld von psychedelischem Coaching, betreue Retreats und unterrichte natürlich auch noch den ein oder anderen Yogakurs.
Aber das vielleicht nur am Rande heute hier bei uns, weil wir wollen ja vielleicht mal doch ein bisschen mehr über diese psychedelischen Substanzen sprechen und vor allem, wie man oder warum man die im Kontext mit Yoga an den Start kriegt.
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema.
Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, für mich war der Weg so, dass ich schon vor vielen Jahren, das ist wirklich schon lange her, da habe ich das gar nicht richtig registriert. Da gab es mal so einen Film, ich glaube, das war auf Netflix, der hieß Neuronen ins Nirvana. Ganz tolle Spiele, ich glaube 2013. Und da ging es natürlich um das Gehirn und die Leistungsfähigkeit des Gehirns und wie das alles so verknotet ist und Neuroplastizität. Und da wurde auch über LSD gesprochen unter anderem und auch andere psychedelische Substanzen. Das habe ich aber gar nicht so richtig wahrgenommen. Das ist mir erst wirklich aufgefallen, so vor einem Jahr, als ich vor etwas über einem Jahr meine erste psychedelische Reise gemacht habe. Mit legalem LSD, das gibt es.
Ah ja.
Und weil mich das nie losgelassen hat, weil ich immer wieder so dachte, ich möchte mal diese Erfahrung machen, wie ist das denn, wenn es so ganz, 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 ganz weit wird im Bewusstsein, im Gehirn, aber auch in der Körperwahrnehmung. Und danach ist mir aufgefallen, dass in diesem Film Neuronen in Nirvana über LSD gesprochen wurde. Das habe ich vorher gar nicht registriert. Das heißt, das Spannende war jetzt so diese Konditionierung, die in mir wohnte, dass das so abgespalten war. Also man darf da nicht drüber sprechen.
Ja, also ne? Es ist ja schon auch so ein Tabuthema, ne?
Genau, absolutes Tabuthema. Und nur das Wort in den Mund zu nehmen, und ich war ja damals auch bei der Kripo, da war das sowieso ein komplettes Tabu.
Hättest du dich eigentlich selber festnehmen können damit?
Ja, habe ich ja. Symbolisch habe ich mich erstmal selber festgenommen. Und dann habe ich aber festgestellt, ja, das war ja jetzt legale Substanz, also kann ich das machen, ja? Eigenverantwortung. Ja. Also gar kein Thema. Ja, und ich habe diese Reise gemacht mit Isabel Rössle. Das ist eine der tollen Menschen, mit denen ich jetzt gerade zusammenarbeite, bei Reality Upgrade Retreats. Und die hat erfahren natürlich, dass ich mit Atem viel mache, mit Breathwork viel mache, auch mit Yoga. Und so kam das zustande, dass ich gefragt wurde, in einem Retreat auch holotrope Atemsessions anzuleiten. Mhm. Also das ist so Teil des Retreats, dass man Menschen auch körperlich vorbereitet, aber auch schon so ein bisschen kratzt an diesen psychedelischen Räumen durch diese Atmung. Das ist ja anderthalb Stunden intensiv atmen.
Das ist aber lang.
So, ja, das ist lang. Ja. Das ist lang. Und das wurde ja auch so entwickelt extra, ne? Diese Atmung von einem Menschen, der heißt Stanislav Grof, vielleicht hast du von dem schon mal gehört. Mhm. Noch nicht von gehört. Das ist ein Mensch, der war in den 60ern auch ganz stark involviert in dieser großen LSD, ich sag mal, um Psychedelika-Szene in den Staaten.
Okay, ne? Ja.
Da, wo die Hippie-Zeit war. Und das ist auch ein Psychologe, und der hat auch in diesem Zuge so eine transpersonale Psychologie entwickelt. Das heißt also jetzt nicht nur mit der eigenen Persona, sagen wir, die Auseinandersetzung, sondern auch die Räume mitzugreifen, die jetzt über die Person hinausgehen. Also diese Räume, diese göttlichen Räume, diese universellen Räume vielleicht auch mit einzubeziehen in Therapien.
Spannend.
Genau, und dafür hat man Psychedelika eingesetzt, unter anderem.
Ja, das davon habe ich schon mal gehört, bevor es verboten wurde.
Bevor es verboten wurde, gab es ja eine wahnsinnige Forschung schon auch in Richtung Traumatherapie, Depressionen und. Also es ist ja, das Feld ist ja riesig. Und dann wurde es ja verboten. Und dieser Stanislav Grof, die waren natürlich alle verzweifelt, weil die durften auch nicht mehr forschen, wirklich, hat dann gesagt, okay, wir müssen das irgendwie anders hinkriegen. Und letztendlich ist man drauf gekommen, wie heute ja in vielen modernen Atemmethoden oder Therapien, dass es ja schon viele Techniken gab auch, ne? Mhm. Von den Yogis eben. Ne? Von den Yogis gab es immer schon schnelle Atemtechniken.
Ja.
Auch in den Yogis in den Himalayas, in tibetischen Yoga. Ne? Man hat immer schon Atemtechniken gehabt.
Um sich solche Räume zu erschließen, um sein Bewusstsein da weit zu bekommen oder wofür?
Ja. Ah, ja. Ja, einerseits sind das ja immer energetische Aspekte, dass man energetisch so zentriert ist, dass man eben in diese höheren, transzendenten Räume kommt. Ne? Und im Grunde hat Grof das so aufgegriffen und hat dann diese Methode des holotropen Atmens entwickelt.
Okay.
Und war dann genauso, und ich kann das auch aus Erfahrung sagen, wenn man so atmet eine Zeit, also ich sehe dann auch Farben und verlasse auch meinen Körper dabei, ne? Ja. Nur durch dieses Atmen.
Okay, warum soll man denn dann jetzt LSD nehmen, Jörg?
Genau, das ist eine große Frage. Also ich finde das Atmen sehr anstrengend.
Das meinte ich, das dachte ich mir jetzt auch so mit 1,5 Stunden.
Ja, es ist auch nicht garantiert.
Okay.
Und der Zugang, den ich jetzt durch so eine LSD-Erfahrung erfahren habe, der war viel weiter, also viel überwältigender. Also ich kann das gar nicht so beschreiben, so wirklich, weil ich rede jetzt von etwas, was natürlich fast niemand da draußen irgendwie schon erfahren hat. Oder wer es erfahren hat, der weiß sofort, wovon ich rede. Ne? Das ist immer der Punkt. Und für mich sind so Räume aufgegangen, dass ich verstanden habe, es gibt nicht diese eine Form, die ich immer sehe, die ich vor mir sehe, die ich fühlen kann, die ich selbst bin. Es ist im Grunde immer also dieses reale Gefühl von Verbundensein wird zu einer realen Wahrnehmung.
Mhm.
Und auch die Wahrnehmung, ja, dass ich Teil dieser großen Vibration bin, dass ich Teil dieses Kosmos bin, was ich ja weiß, ich bin Teil des Kosmos.
Man weiß es, aber wissen und verstehen oder begreifen in diesem Sinne, ne, wenn man es fühlt, ist noch was anderes, als wenn man es nur weiß.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau. Das ist diese unmittelbare Wahrnehmung, die dann da geschehen ist. Und ich habe gemerkt, auch in meinem Gehirn tut sich richtig was. Also auch später, danach und jetzt bis heute. Ich kann Dinge ganz anders verstehen, wahrnehmen, spüren. Ich bin viel schneller in manchen Dingen, um klarer zu sein. Mir hat natürlich geholfen, dass ich schon viele, viele Jahre eben in Yoga und Meditation damit beschäftigt war, auch mit dem Atem beschäftigt war. Das heißt, ich habe immer schon an diesen Räumen gekratzt oder auch mal kurzfristige Wahrnehmung gehabt. Deswegen finde ich das so spannend, dass Yoga mir wirklich dabei geholfen hat, auch, glaube ich, im Endeffekt das wirklich gut zu verstehen, was mir da passiert ist auf diesen Reisen und es auch zu integrieren im Alltag, weil das ist das große Dilemma. Dann machst du so eine Erfahrung, das erlebe ich ja auch bei Menschen, auch aus den Retreats heraus. Die machen jetzt eine Erfahrung, die haben vorher noch nie was von Spiritualität gehört und auf einmal sind die in einer tiefen spirituellen Erfahrung. Gotteserfahrung, wenn man so will. Und denen fehlt dann einfach was. Und deswegen ist es wichtig, finde ich dann wieder, man sagt, okay, jetzt haben wir hier Yoga, jetzt haben wir Meditation, jetzt haben wir Atem und jetzt können wir damit auch integrieren.
Ah ja.
Jetzt können wir da auch auf den Körper nochmal mit reinnehmen, weil wir kommen ja über den Körper erst eigentlich rein.
Hm. Ja. Kann man denn solche Zustände also wirklich über Meditation erreichen? Also ich meine, früher hatten die Yogis dafür vielleicht auch einen ganzen Tag Zeit, hatten vielleicht nicht so einen Alltag wie wir oder saßen in der Höhle oder wie auch immer, ne? Haben die das über Meditation tatsächlich erreichen können? oder haben die danach gestrebt?
Die haben, ich bin sicher, die haben auch gestrebt. Wobei, du weißt auch, Streben bringt ja nicht immer was. Ja. Ne? Wir müssen auch irgendwie loslassen. Also ich bin ganz sicher, die haben die Kunst des Loslassens durch und durch beherrscht. Hm. Also wer lange in der Meditation sitzt, ich kenne das aus Schweigeretreats, was ich immer noch als Horror empfinde. kennst du das? Ja, ne?
Ich habe es noch nicht selber mitgemacht, aber ich kenne es, ja.
Ja, also das ist wirklich... Und da habe ich aber auch, da habe ich gemerkt, also in Momenten, wo dann so ein Loslassen kommt, also wenn ich so langsam merke ich, das befreit sich mein System von den wilden Gedanken, von den misslichen Körperempfindungen, von meinen Widerständen. Und es geschieht so ein Loslassen, ohne dass ich sage, jetzt lasse ich aber los, ne, sondern dann war ich immer schon mal in so Räumen, die ganz still waren und ganz frei waren, aber die waren eher formlos.
Ja.
Ja, also eher so.
Bisschen leer.
Leer halt. Ja, so leer. Genau. Und es ist dann nicht so dieser Zustand dieser Erkenntnis, dieser kosmischen Erkenntnisse, die ich jetzt durch LSD gewonnen habe.
Ja.
Und was man heute weiß, ist, dass die Yogis, also aus dem Rigveda zum Beispiel, die älteste vedische Schriften, also ein paar tausend Jahre alt, da wird immer, das habe ich früher nie registriert, da spricht man über Soma, ne? Das ist so ein Getränk, ein göttlicher Nektar. Bis dahin war ich immer davon ausgegangen, ja, das ist so, oben wusste ich ungefähr, Zirbeldrüse produziert irgendwas im Gehirn, produziert so einen göttlichen Nektar und den wollen die Yogis auch bitteschön festhalten, der muss da bleiben. Ganz wichtig, göttlicher Nektar, der hilft uns für die Erkenntnis. So, und dann habe ich mal gedacht, okay, dann die nächste Information dazu war, es gibt ja offensichtlich in der Zirbeldrüse so eine DMT-Ausschüttung. Mhm. Das ist so einer dieser psychedelischen psychotropen Stoffe. Die ist auch über Pflanzen, kannst du das nehmen, Ayahuasca zum Beispiel. Und das ist auch so ein Stoff, der dann ausgeschüttet wird, zum Beispiel bei Nahtoderfahrung. Ja. Deswegen, ne, kann das sogar eine angenehme Erfahrung zu sein, in so ein Sterben zu kommen, weil dieser Stoff da ist. Mhm. Das war so die eine Annahme. Aber dann, wenn man da liest, ich habe so dicke Wälzer, ganz dicke Wälzer zu Hause über die Upanishaden und alte Schriften. Und dann habe ich nach meiner ersten LSD-Reise nochmal da reingeguckt, weil ich habe das nie so wirklich gut verstanden. Blumige Sprache, irgendwie komplexe Sätze, Verse. Wahnsinn, wovon reden die? Und dann ist mir aufgefallen, die sprechen über diesen Soma und dann in so einem Kontext, dass man genau weiß, ja, die haben das getrunken. Die haben irgendeine psychedelische Substanz getrunken.
Ja.
Dann denke ich, was für ein Beschiss. Also, ne? Die haben ihre Erkenntnis, man denkt immer, die haben alles über die Meditation. Ja, du brauchst auch natürlich einen Raum, der es dir erlaubt, genau zu beobachten, um in die Erkenntnis zu kommen. Und dann war es klar, natürlich, Hilfe von psychedelischen Substanzen. Und jetzt kommst du ja auch dann drauf, dass alle Schamanen damit arbeiten und so weiter. Ne? Einfach den Kontakt herstellen in die Anderswelt, in die Zwischenwelt, in die Jenseits, in was auch immer. Wie man das nennt, weiß man ja gar nicht. Also da hat ja jeder so seine Sprache.
Aber auch witzig, ne, dass die Pflanzen ja anscheinend auch hier sind, dass wir sie benutzen. Ne, sonst gäbe es die ja nicht. Das denke ich immer. Es gibt ja auch Heilkräuter. Für jedes Ding ist ein Kraut gewachsen, da wo man lebt. Und jetzt wächst da aber auch sowas. Das wächst doch nicht umsonst.
Ja, absolut.
Kann man doch benutzen. Nö. Ja.
Das ist ja das Absurde eigentlich, wenn du das überlegst. Wir nutzen ja im Grunde genommen alle Kräuter für die Küche, für die Erkältung, fürs Halskratzen, für Magenschmerzen und so weiter. Letztendlich nutzen wir ja diese Kräuter. Und dann wurde aber irgendwann aus politischen Gründen entschieden, bestimmte Kräuter, die Menschen jetzt in Erkenntnis bringen, also in die wirkliche Erkenntnis, und zwar recht schnell, ohne großes 20 Jahre Gefummel und noch in das nächste Leben hinein von einem Priester oder Brahmanen versprochen, folge mir in der Kirche und mach deine Gebete und dann irgendwann kommst du dahin. Nein. Oder auch im Yoga das Gleiche, ne? Mach den Sadhana, mach 1000 Jahre irgendwelche, dann kommst du dahin. Vielleicht. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber diese, ausgerechnet diese Pflanzen, die uns sofort einen Zugang verschaffen, in tiefe Erkenntnis, die natürlich dazu führt, dass man ja wirklich keine Lust mehr hat, diesen Mustern der Gesellschaft, die man ja gelernt hat, diesen Konditionierungen, die man ja erfahren hat, da hat man ja keine Lust mehr, denen zu folgen.
Ja, weil man merkt, dass ganz viel Quatsch ist.
Ja, wie viel Quatsch man von dir auch verlangt, ja, was überhaupt nichts mit dir zu tun hat, was auch nichts mit deinem Wachstum zu tun hat, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Sein überhaupt zu tun hat. Mhm. Ja, das ist ja, im Grunde ist das ja respektlos auch. Und klar, man braucht eine konforme Gesellschaft in irgendeiner Form, ne, weil man glaubt, nur so funktioniert das. Mhm. Ich glaube mittlerweile, dass es anders funktioniert.
Ja, wenn jeder für sich selber denkt, ist manchmal blöd für andere.
Genau, kann blöd werden für andere. Und wenn wir jetzt alle so eine Erfahrung machen würden, wüssten wir alle, wovon wir reden.
Das stimmt.
Dann wüssten wir alle, auf welcher Ebene wir auch miteinander verbunden sind. Nicht, weil wir jetzt den gleichen Beruf haben, die gleiche Hautfarbe. Weißt du, so fängt das ja schon wieder an, weil wir wieder Mann und Frau spielen oder irgendetwas. Oder gleiche Hobbys haben, ne, sondern weil wir auf der menschlichen und auf noch einer weiteren Ebene einfach ganz klar miteinander verbunden sind.
Hm. Ja. Toll. Und in den Retreats, die du anbietest oder die ihr zusammen macht, da helft ihr ja quasi den Menschen, diese Erfahrung mal zu machen, oder? Sind das dann Leute, die das noch nie gemacht haben oder die vielleicht ein bisschen Sorge dafür haben, was sie da erwarten könnte? Oder wer findet denn da so in eure Retreats?
Ja, die Retreats werden ja veranstaltet von Dr. Stefan Friedrich. Den kennt man vielleicht von Greater. Und der Isabel Rössle, das sind die beiden, die das
ausrichten.
Hervorgebracht haben und ausrichten. Ich arbeite da als Coach für Breathwork, aber auch in der psychedelischen Begleitung. Ne? Mhm. Und Leute, die da hinkommen, sind ganz unterschiedlich. Das ist wirklich von, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sehr potenten Unternehmerinnen, UnternehmerInnen, ne? So in dem. Und von Menschen, die aber auch aus ganz anderen Berufsfeldern kommen, die tatsächlich auch von der Polizei kommen, die auch kommen aus dem Yoga-Feld, die auch kommen, also im Grunde aus allen Berufsfeldern und auch aus fast allen Altersklassen. Das fängt tatsächlich bei 20 Jahren an. Ne?
Spannend.
Und endet bei 70 oder über 70 sogar schon, hat man. Ne? Also das ist, ja genau. Und es ist, eigentlich sind die Menschen immer getrieben von einer Sache, dass sie in sich spüren, irgendetwas stimmt nicht und ich kriege es nicht gelöst. Hm. Ich spüre etwas in mir, so ging es mir ja auch. Ich spüre etwas in mir, ich kann es nicht benennen, aber irgendetwas will sich da noch zeigen oder etwas will erfahren werden. Und das haben ganz junge Menschen, vielleicht schon früh, aus welchen Gründen auch immer.
Hm.
Und ältere Menschen, also wirklich, haben das ganz stark, ne? Die also irgendwann merken, jetzt ist alles geschafft, ich habe ein mega Unternehmen, ich habe alles, ich habe mein Haus gebaut, meine Familie hat mich auch schon wieder verlassen, weißt du, so, das ist auch, da kommen die Lebenskrisen. Alle To-Dos abgearbeitet und vielleicht sogar mehrfach abgearbeitet und schon.
Und trotzdem noch ein Loch.
Und das Loch, genau, dieses Loch, wo man denkt, was ist das für ein Loch, verdammt nochmal. Ja. Und auch traumatische Geschichten, die schon vermutet sind oder tatsächlich schon vielleicht auch in Therapien beackert wurden, aber immer noch nicht gelöst, ne? Mhm. Wo viel gebrochen wurde und immer noch nicht gelöst. Solche Menschen kommen dahin, die wirklich, die wollen es jetzt endlich mal wissen, was ist Sache?
Mhm.
Was ist eigentlich los in mir und was hat das mit mir zu tun, was da draußen passiert und die begleiten wir dann, ne? Die begleiten wir dann mit ganz unterschiedlichen Methoden, also erstmal auch tatsächlich Coaching-Gruppen, die wir zunächst einrichten mit Fragestellungen, um dem Thema auch auf die Spur zu kommen, worum geht es jetzt tatsächlich in den 3 Tagen, es sind 3 Tage.
Mhm.
Dann gibt es eine ganz wundervoll geführte Meditation von einem tollen Meditationslehrer Julius, der sich da was ausgearbeitet hat, der auch viel Erfahrung hat in Meditation, aber auch mit Substanzen. wo du wirklich schon, also ich sitze jedes Mal, und wir haben die Retreats ja jetzt schon oft gemacht, ich sitze jedes Mal in dieser Meditation, ich denke immer, da brauche ich wirklich nicht mehr, da bin ich auch gleich im Kosmos, ja, das ist Wahnsinn. Und danach gibt's dann halt eine holotrope Atemsitzung, ne, also Breathwork-Session, ne, ich habe so meine eigene Form da gefunden, um die Leute da reinzuführen und auch wieder rauszuführen.
Auch wichtig, ne? Nicht immer nur ganz, rein.
Nicht immer nur rein, sondern auch wieder raus und integrieren. Und da sehen wir dann eigentlich auch schon sehr schnell, wo jeder so steht oder jede auch, ne? In so einem Raum, da geht's ja auch schon mal ab. Da ist auch schon fast Lazarettstimmung. Ja? Also, da gehen auch schon mal die Trauma auf. Mhm. Und wir sind aber mit einem ganz starken, großen Team dabei. Ist auch eine Ärztin dabei oder zwei Ärzte sogar.
Ja, toll.
Psychologisch geschulte Menschen, die das dann also wirklich intensiv auch begleiten. Also wir haben so einen Schlüssel von 1:2. Mhm. Also ein Betreuer, zwei Leute.
Cool. Also und sowas findet man ja heutzutage selten.
Ja, das ist recht aufwendig. Ja. Ne? Das ist schon sehr aufwendig. Und wir sind aber der Meinung, und deswegen bin ich auch dabei, weil in einem anderen Kontext könnte ich gar nicht arbeiten. Mhm. Die Menschen, du musst die begleiten. Also nicht jeder braucht das und nicht jede braucht das, aber da ist schon manchmal betreuungsintensiv was los.
Ja, ja. Weil die Leute dann überrascht sind von dem, was sie erfahren haben, oder macht die das traurig oder fröhlich, oder wo brauchen die denn ein bisschen Unterstützung hinterher?
Ja, es ist ja schon während der Reise. Also wenn ich jetzt die Reise nehme, die ja an dem Tag nach diesem, was ich gerade beschrieben habe, kommt, dann kommt ja die Reise, und da wird es dann ja interessant, weil die ja konfrontiert sind mit Wahrnehmungen, die sie nicht kennen. Hm. Und die machen teilweise Angst. Dann sind wir halt da, mhm. Ne? Mhm. Das zu beruhigen. Man kann teilweise dann auch coachen, je nachdem, was für Themen kommen. Aber auch überwältigende Freude ist ja manchmal, oder überwältigende Empfindungen von Liebe, kosmische Liebesempfindungen, kosmische Orgasmen, die da kommen können. Also jenseits von Stimulation passiert da ja auch was auf einer Erregungsebene, ne? Die vielleicht auch erstmal völlig verwirrend ist. Ne? Dann auch immer wieder zu bestätigen, so, das ist halt Teil des Prozesses, das gehört dazu und so weiter. Oder man, also es gibt vielfältige Optionen jetzt, wie wir dann arbeiten. Wichtig ist, dass jemand da ist. Und auch wenn eine Frage 100-mal gestellt wird, weil es kann schon mal sein, dass Menschen in so eine Schleife kommen, da kommen die auch wieder raus. Ja. Ne? Aber da musst du halt 100-mal vielleicht die gleiche Frage beantworten. Ja. Und dann auch die Geduld und die eigene Stabilität zu haben auch, ne? Das ist wichtig.
Hat ja auch jeder so ein bisschen andere Erfahrungen, ne?
Absolut.
Nicht immer jeder hat dann das gleiche Thema, das gleiche Problem, die gleiche Empfindung, ne?
Natürlich nicht. Mhm. Also ich könnte keine Schubladen wirklich richtig aufmachen. Natürlich gibt es Geburtsthemen zum Beispiel, ne, wo man dann durch die eigene Geburt geht auf einmal.
Aber das macht ja auch nicht jeder, ne?
Oder davor, sogar vor der Geburt. Es gibt die Erfahrungen von Reinkarnationen, von Epochen, von ja Frauen, die sich als Männer erleben. Mhm, ne? Also Urkraft. Aber eigentlich sind es ja energetische Wahrnehmungen. Ja. Vielleicht Dinge, die wir auch abgespalten haben, weil wir uns zu sehr feminin oder maskulin ausrichten und bestimmte energetische Aspekte in uns überhaupt nicht mehr akzeptieren. Mhm. Ne? Was wir ja heutzutage auch in dieser neotantrischen Bewegung ja versuchen, auch wieder aufzufangen. Ne?
Ja.
Auch ganz interessant. Und das verbindet sich gerade alles so miteinander, habe ich das Gefühl. Also, dass auch aus der Yoga-Szene viel Menschen sich dafür interessieren, um das zu verbinden, dann eben aus dieser tantrischen Szene, aus vielen, die Psychologen, die Therapeuten kommen langsam da rein dazu. Die HeilpraktikerInnen, also weißt du, auf einmal ist dieses Thema so groß und es schafft ganz offensichtlich, habe ich das Gefühl, so eine Verbindung. Mm. Also die psychischen Substanzen, so eine Verbindung zwischen allen gesellschaftlichen Aspekten. Und insofern ist das für mich jetzt so ein Punkt im Leben, wo ich nicht mehr zurückhalten kann, wo ich mich auch meinen Ängsten mal gestellt habe und gesagt habe, so, okay, ich weiß, viele Menschen finden das komisch. Ich weiß, viele Menschen lehnen das ab.
Warum eigentlich? Warum lehnen die das ab?
Das ist die große Frage. Das hat ja viel mit Ängsten zu tun, die ja konditioniert wurden über Jahrzehnte, wenn man so will. Mhm. Auch pönalisiert, also unter Strafe gestellt, ne, natürlich. Mhm. Weil auch das ganz oft über einen Kamm geschert wird mit Drogen. Ne, das ist ja das Thema Psychedelika. In dem Sinne sind ja keine Drogen, die jetzt wie Alkohol zum Beispiel als stärkste und gefährlichste Substanz, könnte man schon sagen, für uns Menschen, wenn sie missbraucht wird, in starke Abhängigkeiten führt, genauso wie Kokain, Heroin. Also man könnte jetzt so ein paar Drogen aufzählen, die in Abhängigkeiten führen. Und das ist bei diesen psychedelischen Substanzen normalerweise nicht der Fall.
Nicht körperlich und nicht mental. Ja, ne?
Da passiert nichts. Mhm. Also da hast du nach einer LSD-Reise oder auch nach einer Psilocybin-Reise, das ist ja aus den Pilzen die Substanz oder aus den Trüffeln. Das dauert erstmal ein paar Stunden, ne? Und du, das ist auch sehr intensiv und du hast nicht das Bedürfnis, das jetzt jeden Tag zu tun. Mhm. Mal, so ging es mir ja, zumal relativ schnell eine tiefgreifende Erkenntnis da ist und wo ich mir die Frage stelle, okay, was will ich denn jetzt noch erfahren? Außer vielleicht mal den Spaß zu haben, ich sehe nochmal Farben oder ich höre die Musik anders oder ich nehme die Natur anders wahr. Ne, du kannst ja auch dann in der Natur in eine ganz andere Verbindung kommen. Ja. Du kannst spüren, wie die Natur eins wird, wenn du mit deiner Hand in Blätter reingreifst, zum Beispiel in einen Baum umarmst. Du verschmilzt. Du verschmilzt ganz real, energetisch in deiner Wahrnehmung. Vielleicht dafür, dass es man macht, aber es hat eben nicht diesen üblen Suchteffekt, auch wie Rauchen oder so, dass man dann auch damit darunter auch leidet. Mhm. Und das Wissen ist nicht vorhanden, das wird also über einen Kamm geschert, dann eben die Ängste, oh Gott, da werde ich eingesperrt. Es gibt legale Möglichkeiten, da wird man eben nicht eingesperrt. Ja. Ne? Und es verändert einen nicht dahingehend, dass man jetzt dauernd psychotisch wäre oder dass man in irgendeinem, auf einmal in einen Bad-Trip kommt, sage ich mal, da wird ja oft von geredet, in
ein Horror-Trip. Eine
Ein Horrortrip, wo man nicht mehr rauskommt. Es ist natürlich wichtig, und das muss man an der Stelle vielleicht auch sagen, dass vorher richtig, richtig, richtig gut abgeklärt wird, was ist denn mit dem Menschen los, der das machen möchte.
Genau.
Also der Party-Kontext, der schließt sich für mich komplett aus. Also einfach mal irgendwo hingehen, ballern und dann noch Alkohol, also Mischkonsum, das geht schief. Und dann kann es sein, dass dann bleibe ich auf irgendeinem Mist vielleicht hängen. Aber vorher abzuklären, auch als Anbieter, wer kommt denn da? Welche Medikamente nehmen diese Menschen? Was ist in der Familiengeschichte los mit psychologischen Themen oder psychiatrischen Themen? Und dann gibt es ganz klar Ausschlusskriterien.
Ah ja, ne, sag mal ein paar.
Die Ärzte natürlich abklären. Mhm. Ne? Also du kannst jetzt nur unter Psychopharmaka bist oder so, das kann man nicht machen. Ne? Das müsste abgesetzt werden, das müsste dann von dem Arzt genehmigt werden. Okay. Ne?
Das ist wahrscheinlich schwierig, ne?
Das ist schwierig auch. Du musst ja dann auch mit deinem Arzt oder Ärztin reden. Ziehen die da mit, unterstützen die das? Also viele wollen da gar nicht drüber reden. Dann hast du das Thema, zum Beispiel, nehmen wir mal Schizophrenie in der Familie. Ne? Da würden wir auch immer ausschließen. Würden wir sagen, nee, das geht nicht. Wir wissen nicht, was ist jetzt genetisch vorbelastet, selbst wenn das jetzt bei dem Menschen nicht vorliegt, da würde man definitiv dazu anraten, das nicht zu tun.
Aber gibt es dann eher so Ausschlusskriterien, die sich so ein bisschen auf die Psyche beziehen, oder gibt es auch körperliche?
Also hauptsächlich auf die Psyche. Ich würde aber auch, das müsste man gucken, das könnte ich dir jetzt noch nicht mal richtig beantworten. Das wird im Einzelfall dann, wird geschaut, wie stabil ist jemand. Also grundsätzlich mit allen normalen körperlichen Wehwehchen, ne, die du hast, sagen wir orthopädischer Natur oder sowas, kannst das natürlich alles machen. Es können unter Umständen könnten bei Blutdruckthemen, ne, oder bei Herzthemen, bei Herzerkrankungen könnte da möglicherweise was kontraindikativ sein. Also wenn man solche Themen hat, auch Lungenerkrankungen eventuell, ne, oder organische Erkrankungen, könnte mal gucken. Ne? Also es geht, theoretisch können es Menschen machen, die auch mit einer Krebserkrankung belastet sind. Menschen, die mit dem Tod vielleicht schon konfrontiert sind und irgendwie palliativ schon behandelt werden. Hm. Das sind ja auch, gibt es auch tolle Dokumentationen mittlerweile auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Also das ist ja, es gibt immer wieder Geschichten auch von älteren Menschen, die eben gerade so kurz vorm Tod sind, die dann mit zum Beispiel mit Psilocybin behandelt werden. Hm. Also Substanzen aus Pilzen, ja. Aus bestimmten Pilzen, wo man unglaubliche Erfolge hat, allein um Angststörungen, die da ja gerade in Konfrontation mit Tod entstehen, um die zu mildern, um das Leben wirklich lebenswert zu machen, jenseits von einer starken medikamentösen Betäubung. Das ist es ja. Ja. Wir nehmen ja dann eigentlich in so einer wichtigsten Phase des Lebens, ist immer eine wichtige Phase im Leben, nehmen wir ja nicht mehr richtig wahr. Und ich war medikamentenabhängig, viele, viele, also Jahrzehnte. Ich war richtig medikamentenabhängig durch rheumatische Erkrankungen, die ich hatte. Habe ich eigentlich auch noch, aber ich nehme es jetzt nicht mehr wahr. Und ja, ist total verrückt. Ne? Hab von Aspirin über alle möglichen Schmerz-Painkiller, die man einwerfen kann, Cortisonpräparate, dann gab es sogar bis hin zu einer gewissen Chemobehandlung, um irgendwie das, also unglaubliche Sachen und Psychopharmaka noch obendrauf. Hm. Ich war ein komplett verwirrter, betäubter Mensch, konnte mich gar nicht mehr wahrnehmen, habe mich dann selber nach Jahrzehnten in so einen Entzug gelegt hier zu Hause, ich konnte nicht mehr und habe dann über Wochen das Bett nicht verlassen können, weil ich in kolossalen Schmerzen die Welt auch nicht mehr ertragen konnte. Also ich konnte mich auch nicht wirklich bewegen. Hm. Bis das und das ganze Gift aus dem Körper war. Ja. Bis ich dann festgestellt habe, dieses ganze Gift hat meine Gelenke mit kaputt gemacht und so weiter. Also hat alles verschlimmert. Und wenn du in diesen Abhängigkeiten bist, auch medikamentösen Abhängigen, dann kann das auch erstmal eine Kontraindikation sein, um auf so eine Reise zu gehen. Also man muss schon wirklich gucken, hm. wie schleicht man etwas aus, geht da rein. Ja. Oder du gehst in so eine Reise, vielleicht, das würde ich aber jetzt mich nicht zu trauen, hier zu sagen. Und auf einmal verschwindet dieses Bedürfnis, auch deine Medikamente weiterzunehmen, die vielleicht nur den Schmerz killen, ja?
Ja, das ist ja das Problem, dass die meisten Sachen eben hemmen, betäuben, blockieren. Ne, so heißen ja eigentlich auch die ganzen Medikamente. Und Alkohol macht ja nichts anderes. So das erste Gläschen, die ersten Schlucke machen einen vielleicht ein bisschen auf. Da werden die Leute ein bisschen lustiger, gehen ein bisschen aus sich raus. Aber am Ende betäubt das ja alles, ne?
Absolut.
Und dieses genau. LSD ist da eben genau das Gegenteil. Ne? Es macht Räume auf, von denen man vorher gar nicht wusste, dass die da sind. Da gibt es ja auch MRT-Aufnahmen, glaube ich, bei Leuten unter LSD. Und dann sieht man, welche Areale alle plötzlich bunt sind.
Ja.
Das ist total verrückt.
Ja, ja. Absolut. Es gibt ja dieses Netzwerk im Gehirn, also ich glaube, das sind 4 oder 5 Areale, die miteinander, sagen wir mal, unseren Alltag bestimmen und auch, sagen wir mal, den ganzen Input kontrollieren, den wir ja so aufnehmen. Ne? Mhm. Also auch begrenzen, das ist ja auch gut und richtig. Ne? Dass wir, sonst würden wir ja gar nicht klarkommen. Ne? Du würdest nicht dein Handy bedienen können oder, weißt du, wenn ständig alles aufhört, ja. Das geht ja gar nicht. Die aber gleichzeitig auch natürlich die großen kreativen Räume und die intuitiven Räume verschließen.
Genau.
Ja? Mhm. Die verschließen die einfach. Und das kann man auf diesen Scans gut sehen. Und wenn die dann auf sind,
dann geht's
dann
los.
Sind die neuronalen Verschaltungen, das ist dann der Wahn, dann geht's richtig ab.
Ja, wir benutzen dann, ja auch nur, weiß ich nicht, so eine Zahl, 10% unseres Gehirns und der Kapazität. Ne? Da denkt man sich, was ist denn mit den anderen 90%? Mensch.
Ja. Hm. Ja, die nutzen wir, glaube ich, auch, die anderen noch, aber eben eher im Unbewussten.
Ja, oder ne? Nur nacheinander, ne?
Oder nur irgendwie, ne? Also mit den Zahlen, das, ja, also da wüsste ich gar nicht, ne? Ja. Aber das Gefühl hatte ich immer, ich benutze viel zu wenig von meinem Gehirn. Und das hat nichts mit Lernen zu tun in dem Sinne, genau, ne? Ja. Wissen anhäufen oder, weißt du, darum geht's ja eigentlich gar nicht, sondern die Areale zu berühren, wo auch die Erfahrung des Ganzen dann überhaupt erst möglich wird.
Hm.
Und das war es vielleicht eben die alten Yogis, die Meister, die Seherinnen und wer, die Schamanen und immer schon auf hatten auch, ne, ja, durch ihre Praxis, die immer eine Kombination war, bin ich aus Substanz, aus Meditation, aus Tanzen vor allen Dingen auch, ne, überleg mal, Tanzen, Bewegung, also eben nicht nur still sitzen, auch aus Gemeinschaft heraus, ne, also auch in einer Gemeinschaft Rituale auszuführen mit den Substanzen, also wirklich, und dann eben dieses Eins mit der Natur, mit den ganzen kosmischen Gegebenheiten zu leben und dann in diese Einsichten zu kommen, die ja alle in unserem Gehirn, das ist ja alles gespeichert. Wir haben ja, es ist ja alles da im Gehirn. Alle Informationen wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern das habe ich erlebt, quasi vom Urknall und mir schien es davor bis heute und wieder zurück und in irrwitzigen Geschwindigkeiten, aber einer Deutlichkeit, dass ich das nie vergessen werde. Ja. Zu wissen, okay, gut.
Toll, super. Ne? Jetzt haben wir da mal reingeguckt.
Warum soll ich mir jetzt noch Sorgen machen? Und auch, was wir ja gerade erleben, und dabei hilft mir das unheimlich, also wenn wir die Welt betrachten und wir sehen dieses ganze Dunkle ja momentan, weil es ja auch medial so stark aufgearbeitet wird, was natürlich jetzt bei vielen Menschen auch wieder neue Ängste schürt. Und bei mir nicht, weil ich erkannt habe, das hatte ich aber auch schon aus den Schriften gelernt, auch von Lehrern gelernt, aus dem Yoga, älteren Lehrern, die darüber schon immer gesprochen haben, dass es Balance darstellt, ja, dass es Balance darstellt, all das Gute, was wir in der Welt sehen und all das Schlechte, was wir in der Welt sehen.
Yin und Yang.
Und wir kommen nicht umhin, auch zu erkennen, es gab in den Mythologien gibt es immer auch so Geschichten, wo die Götter auf einmal zu Hilfe, um Hilfe gerufen werden, weil es auf der Welt zu gut ist. Ja? Und dann wird überlegt, wir brauchen einen Dämonen. Ja? Wir brauchen jetzt einen Dämonen, der das mal wieder richtet. Ja? Und dann gibt es so eine Geschichte aus dem Ramayana, Epos aus dem Hinduismus, wo dann ein Dämon halt geschaffen wird, der allerdings dann wieder die Überhand gewinnt. Ne? Ja. Aber im Ursprung war dieser Dämon einer der folgsamsten, achtsamsten Yogis, der jemals geboren wurde, der wirklich der Meister in Meditation war, in Bewusstsein, in Achtsamkeit, in allem, der ganz einwandfrei gelebt hat, keiner Seele was zuleide getan hat. Und ausgerechnet den haben sie gefragt. Ja. Ne? Du musst unser Dämon werden. Und dann hat er sich überreden lassen, weil man hat ihm angeboten, ja, pass auf, Deal ist, du kannst, mach weiter so noch 1000 Leben und dann hast es, dann bist du in der Befreiung. Ne? Und dann hat er nach der Alternative gefragt und haben gesagt, ja komm, eine Lebenszeit als Dämon, dann kannst du in die Befreiung. Dann hat er gesagt, okay, hat er ausgerechnet, okay, ich gehe noch in ein Leben und dann mache ich den Dämonen. Und dann hat der wieder überhand gewonnen und dann musste wieder eine andere Kraft kommen, weißt du? Aber es geht nie ohne das andere. Und das zu verstehen, jenseits von Befindlichkeiten, von Ängsten, von ethisch-moralischen Betrachtungen, das ist schwierig. Und auch wenn ich das jetzt hier sage, werden mir bestimmt einige nicht zustimmen und sagen, wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du so gefühllos sein? Nee, ich habe ganz viel Mitgefühl, extrem viel Mitgefühl seit diesen Reisen. Das ist viel stärker geworden. Meine Wahrnehmung ist manchmal so überwältigend, auch wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, dass es wirklich wehtut auch. Und gleichzeitig aber eben diese Erkenntnis, das gehört in die Balance des Kosmos.
Und wir können denen ja auch helfen, ne? Also ich meine, wir sind ja auch füreinander hier auf der Erde. Sonst würde ja jeder Mensch einen Planeten bewohnen, wenn wir uns nicht bräuchten, ne? Und so können wir uns ja auch gegenseitig unterstützen, ne? Ist eine tolle Sache, was du machst, Menschen da reinführen, die begleiten, ne? Dass die sich mal anders erleben, mal neu spüren oder auch mal für sich so ein bisschen mehr Bewusstsein und Erkenntnis bekommen, weil aus Bücherlesen kriegt man es eben nicht. Das ist das ja, was man auch Kindern immer versucht zu erklären. Mach das nicht, das tut weh, geh da nicht hin, da passiert dies. Aber wenn die das nicht erleben, wenn die das nicht fühlen, dann ist das ein gut gemeinter Ratschlag, aber mehr vielleicht auch nicht. Ne?
Mehr auch nicht. Und vielleicht funktioniert es ja auch manchmal.
Vielleicht, ja. Aber irgendwann wollen sie vielleicht doch mal wissen, wie heiß so eine Herdplatte ist, auf die man nie fassen darf.
Genau. Ja. Oder wie das ist, dich richtig zu besaufen und man sagt, mach's nicht und du. Ja, das ist der Punkt. Und das habe ich zum Beispiel auch ganz früh verstanden bei Yoga. Ne? Also mir war klar, ich kann da viel drüber lesen, was ich auch immer interessant finde, aber es muss eine Praxis her. Es muss einfach eine Praxis her, um eine Erfahrung zu machen, von der irgendwo in Büchern geschrieben wurde. Ja. Und dann habe ich ganz oft festgestellt, okay, die Erfahrung mache ich gar nicht. Ja? Oder die Erfahrung ist ganz anders, als wie du das da beschreibst in deinem Buch. Und dann auch mal zu erkennen, dass wir ja grundsätzlich, egal was wir tun, wir leben ständig in Konzepten von anderen. Genau genommen. Leben wir immer nur Konzepte von anderen. Und auch jetzt dieses psychedelische Konzept ist erstmal ein Konzept von anderen. Irgendjemand in die Welt gebracht. Ja. Und hat gesagt, so mach das. Also darüber zu reden ist schön. Und wahrhaftig darüber reden kannst du erst in dem Moment, wo du die Erfahrung machst. Das ist ganz klar. Und ich habe so oft, also das ist jetzt echt oft passiert, das möchte ich auch noch hier erzählen, weil das gerade aus der Yoga und aus der spirituellen Szene immer wieder kommt.
Ja.
Dieses, was du da machst, das ist ja, das brauche ich nicht. Ich sage, brauchst du auch nicht. Ja, weil das habe ich ja durch Yoga auch. Oder durch meine Meditation habe ich auch, ja, sage ich, das ist doch schön, ne? Ja, also das ist ja, das muss man nicht machen. Warum machst du das überhaupt? Ja, ich sage, weil das mich da und da hingeführt hat, ne? Und das, die Erfahrung hat mir gezeigt, das bestätigt, weiß ich nicht was. Und dann kommt, aber dann irgendwann kommt dann meine Gegenfrage. Ich sage, dann hast du denn schon diese Erfahrung auch gemacht, dass du so darüber reden kannst? Nein, brauche ich nicht. Ich sage, naja, wenn du jetzt diese Erfahrung nicht gemacht hast, die ich gemacht habe mit einer Substanz, wie kannst du dann darüber reden? Ja, ich weiß das so. Ja, weißt du, also auch dieses, natürlich, man will ja auch nicht, man will ja auch nichts weggenommen kriegen in dem Sinne oder die Überzeugung, dass das, was ich tue, natürlich was Richtiges ist und ich habe vielleicht ein Konzept von Yoga, von irgendeiner spirituellen Richtung, die mich irgendwo hinführt, das will ich ja auch nicht aufgeben.
Ja, muss man ja auch nicht. Man kann es ja vielleicht auch kombinieren. Ja.
Kombinieren, ja. Genau, immer wieder kombinieren. Und manchmal kommen gute Gespräche dann aber raus, dass so ein Konsens entsteht und auch die Einsicht, naja, wenn wir über etwas reden und wir wollen wirklich tief rein, dann sollten wir beide diese Erfahrung haben. Ja. Und ich rede ja auch nicht über Yoga oder etwas, wenn ich nicht die Erfahrung habe. Dann fange ich ja nicht an, irgendjemand das zu erklären. Oder Quantenphysik, da kann ich nur ein bisschen, da gehe ich, da, ne, also, das, oder.
Ja, das dann ist man eher der Fragesteller, ne?
Dann bin ich der Fragensteller, höre ich mir das an und dann denke ich, okay. Und ich weiß immer, mein Intellekt kann viel, nur das wirklich wahre Verstehen kommt doch erstmal durch eine tiefe Erfahrung in ein Feld, was auch immer das für ein Feld dann ist.
Ja. Jörg, lassen wir das so stehen als Schlusswort. Toll.
Danke.
Schön, dass du da warst. Super interessant. Vielen Dank.
Ich danke dir für die Einladung wieder mal, liebe Jule, und freue mich auf unsere nächste Begegnung.
Ich mich auch. Ein wahnsinnig spannendes Thema, wie ich finde. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, findet ihr den Jörg bei Instagram unter JJYoga, mich und der Yoga-Detektivin mit einem Unterstrich. Und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne, vergibt mal ein paar Sterne in eurer Podcast-App, sendet mir Feedback, ich freue mich über alles. Und in der nächsten Folge könnt ihr euch über Fly High Yoga freuen. Bleibt gespannt!